Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung aus Berlin, aufgezeichnet am Samstag, dem 13. April 2024. Ich befinde mich hier in einer wunderschönen Bibliothek mit einem sehr interessanten Zeitzeugen und früheren Politiker, Staatsrechtler. Es ist Professor Rupert Scholz. Er war von 1981 bis 1988, Sie korrigieren mich, wenn ich etwas Falsches sage, war er Senator in Berlin, dann 88 bis 89 in der damaligen Regierung Kohl. Zu dieser interessanten Zeit der Wiedervereinigung, vor allem des Zusammenbruchs der Berliner Mauer, Verteidigungsminister. Und Herr Professor Scholz ist dieser Tage in Erscheinung getreten mit einem Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der über die Landesgrenzen hinaus Aufsehen erregt hat, wo der Staatsrechtler und CDU-Politiker Kritik übte am heutigen Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang. Und ich möchte mit Herrn Professor Scholz etwas über die Lage in Deutschland sprechen, über die Situation. Vielleicht gelingt es uns, an die Wurzel der Probleme vorzustoßen, auch ein paar aktuelle Entwicklungen. Richterstaat, vielleicht kommen wir auch noch auf das Urteil gegen die Schweiz. Dann hat ja in Deutschland das Fernsehduell zwischen Mario Vogt und Björn Höcke großes Aufsehen erregt. Da gibt es wieder Prozesse, die bevorstehen. Also es gibt viele Themen und ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen dürfen. Jetzt muss ich hier einen kleinen Kameraschwenk machen. Herr Scholz, wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir kommen durften. Ja, ich fange mal ganz allgemein an. Wie ist die Lage in Deutschland? Wie beurteilen Sie die Situation? Es ist ja viel Kritik, viel Spannung, könnte auch sagen, viel Stress momentan im System drin.
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Aber mit Sicherheit auf eine kurze Formel gebracht, würde ich heute sagen, mein Land, meine Heimat, mein Deutschland ist in einer evidenten Krise. In einer Krise, die wirtschaftlich begründet ist, die politisch-ideologisch begründet ist und die vor allem Fragen aufwirft, wieder möchte ich es im Kürzel versuchen zu beantworten. Die Deutschen sind sich ihrer Identität heute nicht mehr hinreichend bewusst.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, also eine deutsche Identitätskrise. Wir haben darüber auch einmal mit anderen früheren Kollegen von Ihnen gesprochen, unter anderem mit Gerhard Schröder. Und genau dieser Begriff, den Sie jetzt ansprechen, der ist da öfters gefallen. Wo würden Sie diese deutsche Identitätskrise, wie würden Sie das noch etwas näher charakterisieren?
Identität gründet sich auf Identifikation. Und Identifikation bedarf vor allem bestimmter Grundwerte, Grundüberzeugungen, die allgemeingültig sind oder als allgemeingültig anerkannt werden. Und hier wird es eben heute in Deutschland kritisch und schwierig. Viele sprechen ja davon, und ich glaube, sie haben weitgehend sogar recht, die so sprechen, dass wir inzwischen eine gespaltene Gesellschaft haben. Eine gespaltene Gesellschaft, die in der Orientierung an entsprechenden Grundwerten inzwischen zweifelnd, unsicher, auch labil geworden ist. Und wie man das überwindet, das weiß ich nicht. Aber die Deutschen müssen wieder Kurs finden, um es einmal so zu sagen. Die Deutschen haben eigentlich immer Kurs gefunden. Insofern bin ich nicht ohne einen gewissen Optimismus. Aber das setzt vor allem voraus, auch in der Führungsaufgabe von Politik. In der Demokratie hat natürlich Regierung, das Parlament, der Bundestag wesentlich auch die Aufgabe für Überzeugung, für Grundwerte und für eine auch identifikationsfähige gesellschaftliche Ordnung zu sorgen. Das ist heute nicht der Fall. Wenn ich die Ampelkoalition jetzt einmal nehme, und das sage ich jetzt nicht als Mitglied der CDU, sondern wenn ich sie einfach so nehme, wie sie Politik macht, das ist Politik fast nur noch nach ideologischen Maßstäben. Nicht mehr nach Grundwerten. Man kann sagen, ich muss mehr Klimaschutz haben, natürlich, das ist legitim, das ist auch richtig und wie immer sonst. Aber das ist nicht ausreichend für das, was geschieht. wie auch die deutsche Wirtschaft runtergefahren wird. Wenn man sieht, dass das wirtschaftlich, industriell über Jahrzehnte mit Abstand stärkste, überzeugendste Land Europas, Deutschland, heute bei einem Wachstum von nur noch 0,2% liegt und irgendwo in der Weltrangliste auf Platz 27 oder sonst irgendwo, dann ist das absurd. Das ist die wirtschaftliche Krise. Aber sie hat nicht nur ökonomische Bedeutung, sondern sie geht auch in das Bewusstsein der Menschen. Da ist die Unsicherheit, wenn es um Arbeitsplätze etc. geht. Das ist normal, wenn wirtschaftliche Verhältnisse schlecht sind, wenn rezessive Verhältnisse da sind. Aber das geht meines Erachtens heute auch ins Bewusstsein der Menschen hinein. Ich habe von einer gespaltenen Gesellschaft gesprochen. Und ich glaube, das liegt auch ganz wesentlich daran, die Deutschen sind unsicher geworden. Sie wissen nicht, wo kann ich mich orientieren? Wo gehen wir hin? Wie sieht unsere Zukunft aus? Alles das ist fragwürdig geworden, ist unsicher geworden. Und da liegen die Probleme.
Das ist ja bemerkenswert. Wenn man sich vergegenwärtigt, Sie sind ja auch noch ein Zeitzeuge. Sie haben die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind noch vor dem Zweiten Weltkrieg geboren. Sie haben also sozusagen die Wiederauferstehung Deutschlands aus Trümmern haben Sie erlebt, wie man in der kürzester Zeit zu einem Wirtschaftswunder beeindruckend geworden ist. Deutsche Produkte erobern den Weltmarkt. Im Fußball haben Sie die Maßstäbe gesetzt. Exponenten wie Franz Beckenbauer waren sozusagen Weltbotschafter der Leichtigkeit, der guten Laune. Es gab diese unglaubliche Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. Wo ist für Sie sozusagen die falsche Abzweigung erwischt worden? Wie ist das möglich, dass aus so einer im Grunde beeindruckenden Renaissance Deutschlands nach zwei Weltkriegen nun plötzlich wieder ein Jammertal gewissermaßen da erreicht wurde?
Naja, nun sagt man ja oft, die Deutschen sind ein Volk, das immer entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und das ist so ein Stück deutscher Charakterzug, das muss man auch sehen und auch einschränken zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber wo liegt der Bruch? Das ist kein Bruch von heute auf morgen. Das sind Entwicklungen, das sind Prozesse. Und ich nehme einmal jetzt die Ära der Bundeskanzlerin Merkel, die ja Wahlerfolge hatte, die ihre Partei ziemlich zugrunde gerichtet hat dabei. Aber sie hat die Wahlerfolge, sie strahlte irgendwie so das Mütterliche aus für viele. Eigentlich so das Bewusstsein, naja, die macht's schon und außerdem, die macht nichts her, die ist eigentlich immer nur nett und gut, was alles nicht stimmt in Wahrheit, aber immerhin, sie hat das sehr geschickt geschauspielert, kann man auch sagen. Aber in der Zeit ist ein Vorgang der, ich möchte es einmal sagen, Entpolitisierung in Gang gekommen. Entpolitisierung. Das Land blühte, wirtschaftlich nach wie vor, obwohl es die kritischen Entwicklungen schon deutlich absehbar waren. Wenn man etwa nur denkt an so grundlegende Fehlentscheidungen auch der Merkel seiner Zeit, wie etwa der Atomausstieg, nicht ein Wahnsinn, der sich heute bitter in unseren viel zu hohen Energiekosten widerspiegelt. Aber insoder die Entscheidung von Frau Merkel zugunsten der Migration. Fundamentale politische Fehler. Aber man hat darüber hinweggesehen, man dachte, naja, es geht schon irgendwie weiter. Natürlich, es muss ja immer weitergehen. Aber das Bewusstsein, das Tief, auch das Vertrauen, wenn kritische Elemente gerade auch von außen hereinkommen, und wir haben heute ja vor allem in der äußeren Sicherheit oder äußeren Unsicherheit, muss man ja in Wahrheit sagen, Entwicklungen, die eigentlich auch eine klare, überzeugende Politikführung in der Demokratie benötigen. Und das ist heute nicht da. Wir haben heute eine Regierung, die im Grunde nur noch aus Ideologen sich zusammensetzt. Die Grünen sind eine reine Ideologiepartei. Die SPD ist nicht mehr das, was sie mal war, nämlich eine notwendige Arbeiterpartei. Die große Stärke der deutschen Demokratie war im Grunde das Zusammenspiel wie auch das Gegeneinanderspiel der beiden großen Volksparteien. Dass überhaupt Volksparteien entstanden sind, es gehört mit Sicherheit zu den großen Erfolgsgeheimnissen dieser Nachkriegsrepublik, Bundesrepublik Deutschland.
Ich möchte das vielleicht nur erklären für die Schweizer Zuschauer. Das sagen Sie natürlich vor dem Hintergrund, dass in der Weimarer Republik vor dem Aufstieg der Nazis ein unglaublich zersplittertes Parteienspektrum da war, das dann bei den Leuten das Gefühl einer Lähmung und Ohnmacht erzeugte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie eben diese Unsicherheit, diese Versplitterung des politischen Spektrums nicht mehr. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Nur für die Nicht-Deutschland-Insider, Entschuldigung. Eben haben sie die Volkspartei nach dem Zweiten Weltkrieg dann gehabt.
Nein, genau, Sie haben das völlig richtig ja eben noch einmal erläutert. Das ist ein Erfolgsgeheimnis der stabilen und auch eben überzeugenden Demokratie, Nachkriegsdemokratie in Deutschland. Und es ist kein Zufall. Wir sind heute wieder auf dem Wege der Zersplitterung. Ich habe eben schon gesagt, die SPD zum Beispiel, sie ist nicht mehr die Partei der arbeitenden Klasse. Sie ist inzwischen eine weitgehend grün eingefärbte Ideologiepartei, nichts anderes mehr. Die CDU hat nach der schweren Wahlniederlage hat sie noch nicht wieder Tritt gefasst. Ihr Bemühen jetzt um ein neues Grundsatzprogramm ist sicherlich ehrenwert. Aber wenn man alleine daran denkt, dass diese Partei zum Beispiel die Werteunion, also einen sozusagen konservativen Flügel der eigenen Partei, ausgrenzt, dann ist das für mich unbegreiflich. Zeigt aber auch die Unsicherheit in der CDU, wie es weitergehen soll. Dann haben wir die AfD. Die AfD ist natürlich entstanden durch das konservative Defizit, das im Grunde die Union freigelassen hat. Franz Josef Strauß hat mal ganz treffend gesagt, es darf niemals passieren, dass rechts von der Union eine Partei entsteht. War ein völlig richtiger Satz. Aber das hat man vergessen, das hat man übersehen. Die AfD ist da und wenn heute viele nun versuchen, die AfD zu bekämpfen durch Ausgrenzung, indem man ihnen zum Beispiel im Parlament keine bestimmte Präsidialsitze nicht gibt, Vorsitze nicht, die ihnen eigentlich zustehen, nicht gibt, ist das lächerlich. Oder wenn man davon spricht, wir müssen eine Brandmauer errichten. Brandmauern haben in der Demokratie überhaupt nichts verloren. Diese Partei hat über 20% und wird wahrscheinlich bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland sehr große Erfolge demnächst erzielen. Damit muss man rechnen. Das mag man mögen, das mag man nicht mögen, das spielt keine Rolle. Sie sind im demokratischen Spektrum ein echter, relevanter Faktor geworden. Und nehmen Sie dagegen die FDP. Die FDP liegt unter 5% zurzeit. Das heißt, wenn heute Bundestagswahlen wäre, würden die FDP aus dem Bundestag, die klassisch liberale Partei, aus dem Bundestag herausfallen. Und es entstehen noch weitere, etwa die der Wagenknecht-Partei, die noch gar nicht erkennbar ist, was das eigentlich sein soll oder werden soll. Vielleicht ist es auch nur ein Nebenunternehmen vom Ehemann, von Frau Wagenknecht, von Herrn Lafontaine, wie immer. Ich will das nicht weiter hinterfragen. Aber es zeigt sich, die Parteienlandschaft zersplittert.
Ist das für Sie, wenn ich hier reinhaken darf, ist das für Sie eine gefährliche Entwicklung oder ist das für Sie, wenn man das als Symptom betrachtet, sozusagen eine Art Gegenreaktion eben auf Defizite? Offensichtlich haben eben diese Volksparteien, die Sie vorher erwähnt haben, aufgehört, Volksparteien zu sein. Haben sie gewissermaßen ihren Auftrag verfehlt? Oder sehen Sie jetzt in dieser eben wieder Aufsplitterung, sehen Sie da eine Gefahr? Es gibt ja jetzt auch Warner, die sagen, die deutsche Demokratie ist gefährdet, wir müssen uns da verbünden in der Wagenburg, eben jetzt erst recht da diese Demokratie und Verfassungsfeinde ausgrenzen. Da gibt es viel Alarmismus. Wie sehen Sie das?
Das sind mehrere Faktoren. Mit Sicherheit ist es zunächst einmal so, dass die beiden Volksparteien, CDU, CSU und SPD, ihren Grundauftrag, stabile Faktoren, gerade auch im Wechselspiel zwischen Regierungsmehrheit und Opposition, massiv vernachlässigt haben. Und damit eben diese Randgruppen, würde ich jetzt einmal sagen, haben entstehen und wirksam werden lassen. Der andere Faktor ist in der Tat, das ist aber das Spiegelbild des Ganzen, das, was ich gespaltene Gesellschaft nenne. In der Gesellschaft sind inzwischen eben unendlich viele Faktoren ganz anderer Art, auch unpolitischer Art oder auch mal abstruser Art, wie immer, entstanden, was einmündet in eine wiederum völlig verfehlte Grunddiskussion heute in Deutschland, nämlich die um die Meinungsfreiheit. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit ist die Basis einer jeden Demokratie. Und wenn sich ein Verfassungsschutzpräsident, Sie haben vorhin darauf angesprochen, sich hinstellt und sagt, die Meinungsfreiheit, das ist nicht so wichtig oder dass Demokratie braucht das gar nicht in der Form und man muss vor allem auch nicht nur die Meinungsfreiheit so nehmen, wie sie ist, sondern man muss sie auch dann kontrollieren, was nichts anderes heißt, beschränken, wenn sie zum Beispiel ein bei dieser Behörde erfundener Begriff den Staat delegitimiert. Niemand delegitimiert den Staat. Und wenn ich diesen Staat delegitimieren will, ist das meine Meinung. Die kann ich haben und die kann man mir nicht verbieten. Aber genau das geschieht heute. Das heißt, wir sind auf dem Wege, bei der Meinungsfreiheit zu einem Anti-Meinungsterror zu gelangen. Einem Anti-Meinungsterror. Und das ist ganz, ganz gefährlich für die Demokratie. Und wiederum ist die Konsequenz und ja, das weiter leider entstehende Spaltungselement der Gesellschaft.
Sie haben in Ihrem Leserbrief in der FAZ geschrieben, dass ein Verfassungsschutzpräsident, der über das Strafrecht hinaus, also ich nehme an der Verleumdung und solcher Dinge, sagt, es gebe Grenzen der Meinungsfreiheit, sozusagen moralische oder politische Grenzen, das sei eine Gefahr für die Verfassung. Also ist eigentlich dieser Verfassungsschutz heute im Begriff, selber zu einer Bedrohung der demokratischen, offenen Gesellschaft zu werden mit diesem Meinungsverständnis?
Ich sehe das so. Ich sehe das genauso. Unser Grundgesetz ist völlig klar. Die Meinungsfreiheit gilt absolut bis zu den Grenzen strafbaren Verhaltens. Das, was im Strafgesetzbuch geregelt ist, wir haben genannt Verleumdung, Beleidigung etc., das ist völlig klar. Da endet die Meinungsfreiheit. Aber bis dahin ist sie unbeschränkt und darf nicht beschränkt werden. Egal, ob mir die Meinung des einen passt oder nicht passt. Das ist das. In einer pluralistischen Demokratie ist Meinungsfreiheit natürlich plural, gar keine Frage. Und das wird heute in Frage gestellt. Wir haben eine Innenministerin, die Frau Faeser, die ist die Vorgesetzte von dem Verfassungsschutzpräsidenten Haldewang. Nach dem, was der hier geschrieben und gesagt hat und praktiziert, hätte natürlich dieser Präsident sofort entlassen werden müssen. Aber davon ist keine Rede. Im Gegenteil, es wird dann gleich wieder gesagt, ja, wir müssen ja sowieso gegen Rechtsextremismus vorgehen. Ohnehin, das Verhältnis links-rechts. Das ist die nächste Situation. Jede Demokratie lebt auch von einem Gegeneinander, von einer Rivalität mehr konservativ-rechter politischer Kräfte und mehr linker. Das ist normal. Das gehört zu jeder Demokratie. Und das macht sie auch lebendig und vital. Das wird heute in Zweifel gestellt, weitgehend in Zweifel gestellt. Das Linke pflegt man, wenn Sie zum Beispiel denken, da wird im Bundestag von der Ampelkoalition ein sogenanntes Demokratieförderungsgesetz erlassen oder erarbeitet. Was ist das für ein Gesetz? In dem Gesetz werden bestimmte NGOs etc., Gruppen, Vereine massiv finanziell gefordert. Inzwischen sollen das über 150 Millionen inzwischen sein, die dahin geflossen sind, weil die sich angeblich für die Demokratie einsetzen. Demokratie ist nicht vom Staat zu finanzieren. Das Entscheidende ist der Demokratie umgekehrt. Der Bürger, der Wähler, über sein Votum, vermittelt im Parlament, über den Haushaltsplan, er finanziert, aber nicht umgekehrt von Steuergeldern der Staat bestimmte Organisationen, die ihm sympathisch sind oder nicht sympathisch sind. Auch das zeigt ein ganz, ganz kritisches Element in unserer heutigen Situation.
Von außen betrachtet fällt auf, dass gerade die deutschen Medien, das hat mich erstaunt, ich habe ja früher auch hier arbeiten dürfen bei der Welt, dass die deutschen Medien erstaunlich lange unkritisch waren, zum Teil immer noch sind, gegenüber dem Verfassungsschutz, dass man sozusagen diese Erzählung der Demokratiefeinde, die jetzt da kommen, natürlich ist da meistens die AfD gemeint, dass man da mitgemacht hat. Und jetzt allmählich muss ich sagen, vielleicht hat da auch Ihr Leserbrief etwas ausgelöst. Ich habe gesehen, auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind jetzt doch ab und zu mal kritische Berichte zu lesen über diesen Verfassungsschutz. Wie beurteilen Sie die Rolle der Medien gegenüber diesen Entwicklungen? Sie haben ja die Medien auch noch als aktiver Politiker erlebt. Da ist ja die CDU-Regierung Kohl vor allem vom Spiegel immer sehr hart an die Kasse gekommen gewissermaßen. Ja, wie sehen Sie die Medien in der ganzen Betrachtung und Beurteilung dieser Entwicklungen, die Sie jetzt geschildert haben?
Ich könnte ja Ihnen eine ganz einfache, kurze Antwort auf die Frage geben. Warum, Sie als Schweizer, warum wird in Deutschland inzwischen nahezu allgemein die Neue Züricher und Ihre Weltwoche als die besten deutschsprachigen Zeitungen verstanden? Ein Armutszeugnis für uns Deutsche. Das große Deutschland mit unendlich vielen Medien, öffentlich-rechtlichen wie privatrechtlichen, wird im Grunde inzwischen gemessen an Kompliment, das, was Sie in der Schweiz leisten. Aber es sagt alles aus über die Situation. Ich glaube, dass unsere privatrechtlichen Medien, die Presse, vor allem die Pressefreiheit, hat natürlich ihre Probleme inzwischen im Zuge der immer verstärkeren Digitalisierung und auch öffentlich-rechtlichen Systeme. Die öffentlich-rechtlichen Systeme sind meines Erachtens in dringendem Maße reformbedürftig. Wir haben inzwischen ja als einzige in Deutschland ein solches öffentlich-rechtliches Mediensystem. Niemand hat Vergleichbares. Und hier ist, ich möchte mal sagen, politische Einseitigkeit inzwischen im Übermaß vertreten. Es ist manchmal, so mutet es mich in mir auch immer wieder an, gelegentlich wahre Hybris zu sehen. Und es wird aber immer massiv weiter auch gefördert und finanziert. Das Bundesverfassungsgericht, das wesentlich hier eine Rolle gespielt hat mit seiner Rechtsprechung, hat ja mal gesagt, die öffentlich-rechtlichen Medien, also ARD, ZDF, sind für unsere Demokratie notwendig. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir keine Demokratie. Das ist schlicht und ergreifend Unfug gewesen. Dann müsste man zum Beispiel sagen, ein Land wie zum Beispiel Großbritannien, wo es nur die BBC gibt, sehr begrenzten Zuständigkeiten, ist keine Demokratie. Also es ist eine absurde These. Völlig überschätzt die These. Und die inzwischen in Deutschland ja glücklicherweise beginnende Reformdebatte, was die öffentlich-rechtlichen Medien angeht, ist sehr, sehr notwendig. Sehr, sehr notwendig.
Jetzt könnte man ja argumentieren und dagegenhalten und sagen, dass ein Teil des Stresses und eben auch dieser Wagenburg-Mentalität, könnte man sagen, dieses politmedialen Establishments ist die AfD. Und die AfD, das ist eine Abspaltung der CDU, die kommt von rechts, das ist eine Oppositionspartei, die von rechts kommt mit einer starken auch institutionenkritischen und parteienkritischen Rhetorik. Und jetzt könnte man ja sagen, die Deutschen sind ja zu Recht sehr wachsam und vorsichtig, wenn gerade von rechts schrille Töne kommen. Man weiß dann nicht, das ist vielleicht auch ein gewisses Selbstmisstrauen da im Raum oder angesichts der eigenen Geschichte. Hat nicht doch auch die AfD durch ihre Art der Politikinterpretation eigentlich der Sache einen Bärendienst geleistet und im Grunde auch, ich sag mal, wohlmeinende Deutsche geradezu verschreckt, dass die dann eben geneigt sind, sich da hinter dem Verfassungsschutz sozusagen zu verstecken oder den anzuwenden. Wie beurteilen Sie diese AfD, die ja gelegentlich auch als, ja, als Nazi-Partei, als neue Nazi-Partei verschrien wird, gerade auch in der ausländischen Berichterstattung, wenn wir eine Financial Times anschauen. Wo ist da Wirklichkeit, wo ist da Übertreibung, wie beurteilen Sie diese Oppositionskraft?
Zunächst einmal Nazi-Parteien. Ich halte diesen Begriff für total abweichend. Wer so etwas sagt oder zum Beispiel Politiker der AfD als Nazis bezeichnet, der liegt völlig neben der Sache. Der weiß im Grunde gar nicht mehr, was ein Nationalsozialist wirklich ist. Also das ist im Grunde eine schlichte Verleumdung. Und diese AfD, über ihre Entstehungsgründe haben wir vorhin schon gesprochen, sie ist inzwischen ein Fünftel der deutschen Wähler nach den Umfragen, also um die 20%, wählen diese Partei, stehen hinter dieser Partei. Wenn ich diese Partei versuche auszugrenzen aus dem parlamentarisch-demokratischen Meinungs- und Entscheidungsprozess, wie es immer wieder in Bundestag und auch in den Landtagen geschieht, wenn ich das praktiziere, erreiche ich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Es bedeutet mit anderen Worten, eigentlich werden 20%, ein Fünftel der deutschen Wähler, ausgegrenzt. Während eine Demokratie substanzielle Gruppen, Wählergruppen ausgrenzt mit ihren Repräsentanten, der verhandelt in Wahrheit nicht demokratisch. In einer Demokratie muss man sich mit Gegnern auseinandersetzen. Demokratie lebt entscheidend von Konkurrenz, Pluralität und auch Auseinandersetzung. Aber Auseinandersetzung erreiche ich nicht, wenn ich Brandmauern errichte oder ähnliches. Brandmauer heißt im Grunde Negation. Negation auch entsprechender Wählerstimmen. Das darf man nicht machen. Das ist ein Grundfehler. Und der liegt wiederum, und damit kommen wir auch zu unserer Ausgangsfrage wieder mit zurück, alles das begründet mit wesentlich das, was heute in Deutschland Krise begründet hat. Die Demokratie ist bei uns nicht mehr wirklich engagiert, praktiziert und allseitig engagiert, praktiziert. Man macht es sich, kannst du auch so sagen, mit sogenannten Gegnern oder vielleicht wirklichen Gegnern leider etwas zu einfach. Und wenn Sie zum Beispiel daran denken, diese Demonstrationen, die da furchtbar gerühmt wurden oder sehr gerühmt wurden, gegen rechts, gegen die AfD, die es da in einigen deutschen Städten gegeben hat. Wenn man da mal genau hinsieht, waren die wesentlich organisiert, teilweise von der offiziellen Politik. Wenn ein Bundeskanzler oder gar ein Bundespräsident, wie wir es hatten, aufruft zu solchen oder Unterstützung solcher Demonstrationen, liegt das wirklich nicht mehr im Amtsverständnis, im legitimen Amtsverständnis für solche Persönlichkeiten. Und organisiert wurden diese Dinge, wenn ich das richtig beobachtet habe, vielfach von diesen vorhin über sogenannte staatliche Demokratieförderung finanzierte NGOs etc. Das heißt, wenn offizielle Politik, Regierung bis hin zum Präsidenten, selber in dieser Richtung Opposition organisieren oder gegen Opposition organisationsmäßig tätig werden, argumentativ mit einsteigen in dieses Geschäft. Denn Demonstrationsfreiheit ist eigentlich ein demokratisches Grundrecht. Es ist nämlich ein Akt der Meinungsfreiheit. Aber wenn indirekt über entsprechende staatliche, ja, nennen wir es einfach mal Unterstützung, Inszenierung, im Grunde bestimmte Meinungen protegiert werden, ist das eine Verletzung der Meinungsfreiheit des Bürgers.
Also wenn die Regierung zum außerparlamentarischen Widerstand gegen die parlamentarische Opposition aufruft, hat das Ganze auch eine absurde oder wie man auch lesen konnte im Internet eine fast schon DDR-artige, eine DDR-artige Qualität. Jetzt gibt's ja aber auch Lichtblicke, Herr Scholz. Und in dieser Woche haben wir etwas gesehen, das betrachten wir auch aus der Schweiz mit einer gewissen, sage ich mal, qualifizierten Verwunderung. Jetzt hatten wir ja dieses Fernsehduell zwischen dem Mario Vogt von der CDU und dem Björn Höcke, dem leibhaftigen Gott sei bei uns, ich sage immer dem Lord Voldemort der deutschen Politik, dessen Name man gar nicht mehr aussprechen sollte. Da vergletschert gleich die Luft um einen herum. Jetzt hat es doch so ein Fernsehduell gegeben. Im Vorfeld wurde natürlich da ziemlich intensiv diskutiert. Ja, soll man das überhaupt machen? Soll man dem eine Plattform geben? Der stärksten, nach Umfragen stärksten Partei in Thüringen. Jetzt hat man es gemacht und man stellt fest, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, die deutschen Medien reiben sich verwundert die Augen. Erstens ist Höcke offenbar nicht so ganz das Monster, das man aus ihm gemacht hat. Viele sagen, ja, der wurde ja massiv überschätzt, ja, von den Medien selbstverständlich und so weiter, hat sich da entzaubert. Man hat jetzt diese Diskussion, hohes Interesse. Sind das jetzt sozusagen Lichtblicke? Ist das ein Zeichen einer Entkrampfung, dieses Fernsehduell, da muss man ja die Kollegen der Welt ausdrücklich belobigen. Das wäre jetzt auch einmal ein Kränzchen hier an die deutschen Journalistenkollegen, dass sie das gemacht haben. Ist das etwas Tauwetter? Beobachten Sie das? Entkrampft sich vielleicht die Situation? Fallen diese Brandmauern, bröckeln sie schon mit solchen Dingen oder wäre das noch zu früh gesagt?
Also die Brandmauern übrigens bröckeln vor allem im kommunalen Bereich längst. Da gibt es vielfältig Zusammenarbeit von AfD, Landräten, Bürgermeistern, Stadtverordneten etc. mit CDU, auch mit der SPD. Da geht es um die Sache immer wieder, bestimmte kommunale Probleme, da kann man nicht ausgrenzen. Und Brandmauer ist von vornherein da absurd. Ich halte das trotzdem, auch diese Fernsehgeschichte, für gut. Wobei ich das Kompliment eigentlich weniger jetzt dem Weltfernsehen machen will. Die haben sich da auch wirklich einen interessanten Faktor mal an Land gezogen, hat hohe Einschaltquoten gebracht. Das ist ja auch legitim, wenn man daran strebt. Nein, ich möchte zunächst eigentlich ein Kompliment auch dem Herrn Vogt von der CDU machen, dass er sich dazu bereit erklärt hat, dieses Streitgespräch zu führen und nicht von vornherein zu sagen, der Höcke, Brandmauer, mit dem rede ich nicht. Die haben sind beide natürlich ziemlich massiv aufeinandergeprallt. Das war gut und richtig. Wobei ich, wenn ich habe es mir angesehen, das Gespräch, an einer Stelle würde ich jetzt wieder zur Medienkritik allerdings kommen. Wenn Sie mal genau diese Diskussion nehmen, die beiden federführenden Mediatoren, diese beiden Journalisten haben durchgehend, immer wenn es eine neue Frage kam, immer nur Herrn Vogt zuerst das Wort gegeben. Herr Höcke war immer nur der Zweite. Und noch was, sie haben den Herrn Höcke nahezu systematisch unterbrochen bei seinen Argumentationen. Sie ist immer wieder unterbrochen. Und aber dann haben sie das wahrscheinlich auch auf ihr Zeitkonto noch geschrieben, was sie selber geredet haben. Und plötzlich hieß es ja, der Höcke hat ja viel mehr Zeit gehabt als der Herr Vogt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, es war gut und richtig, dass es gemacht worden ist. Und ich wünsche mir mehr solche Dinge, weil sie eben auch den Bürger mehr Informationen, Aufklärung gibt über unsere Parteienlandschaft. Aber ich wünsche mir eigentlich auch, an die Mediatoren mal adressiert, mehr Fairness. Wirklich fair ist das nicht geführt worden.
Immerhin wurde es geführt.
Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich den Herrn Höcke nun bedauere. Keineswegs. Ich habe für Herrn Höcke keine ernsthafte Sympathie. Aber bei solchen Dingen gilt Fairness.
Ja, ich glaube, bei einem bestimmten Punkt, so ist das auch in den Leserbriefkommentaren, ich habe das dann etwas analysiert, dann noch angeschaut, in den Leserbriefkommentaren ist auch dieser Eindruck von Ihnen eigentlich bestätigt worden, dass nach etwa einer halben Stunde sei das Ganze entgleist und dann hätten im Prinzip 3-1. Und interessanterweise ist ja dann eher die Sympathie des Publikums, ist ja dann eher beim Underdog. Also man tut ja dann...
So hat Höcke wahrscheinlich noch gewonnen.
Ja. Aber ein Punkt war ja da bemerkenswert. Und das ist ja etwas, was auch im Ausland dann registriert wird. Dieser Björn Höcke, der wird ja als Faschist bezeichnet. Sie haben es ja auch gesagt, ja, also in der Sendung, die Moderatoren, sie dürfen da gerichtlich als Faschist bezeichnet werden und so weiter, ist da verurteilt worden. Er hat jetzt wieder einen Prozess vor sich. Da wird ihm vorgeworfen, er habe einmal bei einer Rede gesagt, alles für Deutschland und das sei eine verbotene Parole. Ich füge hinzu, ich habe mal unter ein paar Deutschen auch die Umfrage gemacht, hat eigentlich niemand gewusst, dass das eine verbotene Parole ist. Aber hier einmal die Frage an Sie, Björn Höcke. Ist das jetzt ein Faschist? Also wäre sozusagen ein Faschist der Chef einer Partei, die 30% in Thüringen macht? Thüringen ist ja so etwas ein bisschen wie die Schweiz von Deutschland, Mittellage, ein Seismograph der Stimmung. Marschieren jetzt die Faschisten in Thüringen?
Absolut nicht. Es gibt in Deutschland keinen substanziellen Faschismus. Und auch die AfD ist keine faschistische Partei. Das ist absurd, das immer wieder zu behaupten. Und ist auch unklug. Denn alleine mit Verleumdung erreiche ich immer dann nur das Gegenteil. Das ist die AfD nicht. Und die Bestrebungen, die teilweise auch schon artikuliert werden, gerade auch von links, man müsse die und solle die AfD verbieten. Die AfD ist keine verfassungswidrige Partei. Ein Parteienverbot in Deutschland in Artikel 21 Grundgesetz fordert, dass man gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist und, das ist entscheidend nach der Rechtsprechung, der richtigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das muss in aggressiv-kämpferischer Weise geschehen, im Grunde in einer revolutionären Weise. Das heißt, wenn ich unser System zum Beispiel kritisiere, bin ich wieder bei der Meinungsfreiheit. Das ist legitim. Da kann man nicht auch nicht wie Herr Haldenwang sagen, oh, das ist ja Delegitimierung des Staates. Das ist genau wieder die falsche Richtung. Aber wie gesagt, von einer faschistischen Partei oder einer Nazi-Partei kann in Deutschland gar nicht die Rede sein. Und wenn ein solches Verbotsverfahren eingeleitet werden sollte, das könnte der Bundestag tun, der Bundesrat oder die Bundesregierung, die Anträge stellen. Ich glaube nicht, dass das geschehen wird. Wenn man klug ist, lässt man das. Denn ein solcher Antrag würde beim Bundesverfassungsgericht mit Sicherheit scheitern. Die AfD ist keine nationalsozialistische Partei oder Ersatzpartei. Und sie ist vor allem nicht aggressiv kämpferisch tätig. Im Gegenteil, diese Partei tritt demokratisch legitim bei Wahlen an. Sehr erfolgreich, wie man sieht. Und sie ist in Parlamenten, inzwischen allen deutschen Parlamenten vertreten und nimmt am parlamentarischen Prozess in einer ganz normalen Weise teil. Wird allerdings da teilweise auch ausgegrenzt, was ich vorhin gesagt habe, nicht? Wenn man zum Beispiel in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages die Regel hat, alle Parteien, alle Fraktionen kriegen im Bundestagspräsidium einen Vizepräsidenten. Hat man der AfD nicht gegeben. Hat man bei der AfD einfach nicht gesagt, von denen wählen wir niemanden. Die AfD hat dann auch dagegen geklagt, hat sie keinen Erfolg gehabt, weil natürlich alle Abgeordneten ihr Wahlrecht haben. Aber es ist unklug. Es ist unklug. Wenn, dann sollte man die Geschäftsordnung erst einmal ändern. Und dann kann man sagen, wenn ihr die Voraussetzungen der geänderten Geschäftsordnung nicht erfüllt, dann kriegt ihr keinen entsprechenden Stuhl. Ist nicht geschehen. Deshalb ist das im Grunde im parlamentarischen Prozess ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz. Auch im Parlament. Die Parteien, die Fraktionen haben ein Recht auf Gleichheit. Und das wird der AfD unklugerweise, sage ich, zu häufig verweigert.
Am 18. April beginnt eben gegen diesen Björn Höcke ein Prozess. Da wird ihm zum Vorwurf gemacht, dass er an einer Wahlkampfveranstaltung vor ein paar Jahren eben den Satz «Alles für Deutschland» am Schluss seiner Rede verwendet hat. Er hat dort gesagt, so habe ich mir das mal angehört, «Alles für die Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland». Und das sei sozusagen eine Nazi-Parole, eine SA-Parole, die da aufgewärmt wurde. Die Anwälte von Höcke sagen, das sei nicht korrekt, hier das Strafrecht zu bemühen, denn der Kontext sei ganz klar, das sei eine rhetorische Wendung gewesen von Begriffen, die in dem Sinn nicht toxisch seien. Und wenn er verurteilt würde, wäre das eine ernsthafte Gefahr für die Meinungsäußerungsfreiheit, dann hätte man sozusagen ein Exempel an der Opposition statuiert, gewissermaßen eine Grenzüberschreitung des Staates gegenüber der Demokratie. Wie beurteilen Sie das? Alles für Deutschland, muss man deswegen verurteilt werden vom Gericht, wenn man das sagt als Politiker an einer Veranstaltung?
Also ich muss Ihnen gestehen, ich verstehe das Ganze nicht. Ich habe auch nicht gewusst, dass das Wort alles für Deutschland von der SA benutzt worden ist. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber nur für sich genommen, zu sagen, alles für Deutschland oder ich bin politisch tätig und will alles für Deutschland tun, das als eine nationalsozialistische Äußerung oder gar als eine Identifizierung mit nationalsozialistischem Gedankengut zu bezeichnen, halte ich für lächerlich. Muss ich gestehen, ich halte das für lächerlich. Ich meine, ich weiß nicht, wie dieser Prozess ausgeht. Wir haben unabhängige Richter, die werden darüber entscheiden. Aber eigentlich halte ich das für lächerlich. Auch ich sage gerne, wenn ich was tun kann, ich würde alles gern für Deutschland tun. Und wenn mir jetzt hier jemand sagt, du hast jetzt alles für Deutschland gesagt, du bist ja ein Nazi. Also ich glaube, das bedarf keiner weiteren Debatte.
Könnte man argumentieren, dass diese Übertreibungen, auch jetzt diese Ampelregierung, sozusagen ein Vergrößerungsglas von Missständen, Sie haben es geschildert, die eine Vorgeschichte haben, entstellt sich jetzt gewissermaßen der Unsinn zur Kenntlichkeit und der Hinterste und Letzte merkt langsam, dass man da einen falschen Weg eingeschlagen hat. Mit anderen Worten, ein Lichtblick könnte auch sein, dass diese Krise, die wir da beschreiben, den Leuten die Augen öffnet, ja, und jetzt kann man wieder Gegensteuer geben, korrigieren, also eigentlich das einleiten, was in einer Demokratie zum Alltag gehören sollte. Sehen wir im Prinzip in dieser Krise bereits eine Wendung zum Besseren, weil es so offensichtlich ist?
Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin letztlich ja und immer noch, ja, letztlich doch noch immer noch ein Optimist, was Deutschland angeht. Und ich hoffe, dass genau solche Entwicklungen oder solche Vorgänge, wie zum Beispiel auch dieses Streitgespräch Höcke-Vogt, dass dieses nicht nur viel auch Information mehr zu den Bürgern hinbringt und auch herausfordert, sich damit auseinanderzusetzen, sondern dass das auch im Grunde Gesundungsprozesse in Gang bringen kann im politischen Bewusstsein allgemein. Das kann man nur hoffen. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Ich hoffe es, wie ich gesagt habe. Aber ich glaube, dass vieles in der Richtung, wenn wir wirklich zu einer Genesung kommen sollten und damit auch wieder krisenmäßig weniger anfällig werden, das wird Zeit brauchen. Das wird viel Zeit brauchen.
Wie beurteilen Sie eigentlich, über ihn haben wir persönlich jetzt noch nicht gesprochen, wie beurteilen Sie eigentlich den CDU-Chef Friedrich Merz, der ja gilt als Vertreter einer konservativeren Prägung der CDU. Im Grunde ist ja die Ampelregierung auch ein großer Steilpass für den Friedrich Merz. Dem allerdings, wenn man sich umhört in der Betrachtung der Leute, die sagen oft, ja, das ist eine etwas verkopfte, eine etwas sterile Angelegenheit. Wenn der eine Rede hält, dann gelingt es ihm irgendwie nicht so richtig, da das Herz der Leute zu packen. Es gibt immer noch diese Diskussionen da, ob er der richtige Kanzlerkandidat sei. Der Bernhard Vogel hat sich kürzlich geäußert. Der CDU-Politiker hat gesagt, nein, er wäre der Falsche. Wie beurteilen Sie da den Friedrich Merz?
Also ich muss offen sagen, ich kenne Friedrich Merz seit sehr langer Zeit. Ich schätze ihn sehr. Wir hatten eigentlich auch immer ein, ja, ich möchte sogar sagen, in gemeinsamen Zeiten im Bundestag auch ein freundschaftliches Verhältnis. Er ist ein außerordentlich kluger und reflektierter Kopf. Er ist kein emotionaler Mann. Das mag eine Rolle spielen bei der einen oder anderen Rede, wo man dann vielleicht von ihm erwartet, er sollte jetzt mal Gefühle laufen lassen. Nein, er ist ein abwägender, ein intellektuell hochqualifizierter Mann. Und ich glaube, er hat auch genau die richtigen Zielsetzungen vorgegeben. Er selbst ist allerdings, das muss man auch sagen, ja, ich möchte es mal so sagen, die CDU ist zu stark vermerkelt worden, so möchte ich es einmal sagen, vermerkelt worden. Personell wie auch programmatisch. Programmatisch meist mit Nullprogramm dann. Und das muss er im Grunde aus seiner Sicht, da er ganz offenkundig mit vielen dieser Positionen nicht übereinstimmt und aus meiner Sicht mit Recht nicht übereinstimmt, das muss er aufarbeiten. Aber ich habe das Gefühl, er tut das eigentlich sehr konsequent. Und also ich habe eigentlich für die CDU unter einem Friedrich Merz letztlich auch gute Zukunftshoffnung.
Ein Problem natürlich der Merzschen Strategie ist, dass er diese Brandmauer gegenüber der AfD aufgerichtet hat. Ich bringe jetzt ein Feedback aus der Schweiz, etwas aus der politischen Szene, wie das dort kommentiert wurde. Wir Schweizer halten uns ja etwas zurück, wir wollen uns da nicht so sehr reinmischen. Mischt euch nicht in fremde Hände ein. Ich bin da etwas die Ausnahme, die Regel bestätigt. Wobei die Deutschen sich ja gelegentlich auch in schweizerische Belange einmischen. Nein, das wird so eingeschätzt. Sie haben gesagt, man versteht das gar nicht, weil man darf doch eben in der Demokratie, in einem Parlament darf man gar keine Brandmauern errichten, weil man sich dadurch selber schwächt. Und ich meine, man muss ja im Prinzip immer sachlich von Fall zu Fall zusammenarbeiten. Und wenn du natürlich eine Mauer errichtest gegenüber der AfD, dann kannst du eigentlich nur noch mit den Grünen, mit den Linken zusammenspannen. Dann machst du am Schluss das, was Merkel gemacht hat und endest eigentlich im gleichen Spital, das du im Grunde verlassen wolltest.
Ja, das sehe ich auch so. Also dieses Wort von der Brandmauer, das ja Merz immer wieder zitiert, das halte ich für unklug. Einmal politisch unklug, um die eigenen Möglichkeiten beschneidet man damit, in dem Sinne, wie Sie das eben gesagt haben. Und auf der anderen Seite ist es eben auch letztlich nicht demokratisch. Ich kann nicht ein Fünftel der deutschen Wählerschaft, das habe ich vorhin gesagt schon, faktisch ausgrenzen, indem ich sage, ihr, wir, eure Partei, die ihr wählt, da habe ich eine Brandmauer. Das macht man nicht. Das ist unklug. Eine Brandmauer kann man errichten gegenüber wirklichen Verfassungsfeinden, die aber dann auch verboten sein müssen. Wenn ich zum Beispiel die Parteienverbote eben nehme, die mal beim Bundesverfassungsgericht gewesen sind. NPD, KPD, SRP. Das ist klar, da muss man Brandmauern errichten.
Oder wenn die Linken sich gegenüber einer RAF damals abgegrenzt haben, gesagt haben, wir sind keine Terroristen.
Ja, gut, da gab es aber schon erhebliche Überschneidungen, um es vorsichtig zu sagen. Und wenn ich mir einmal so ansehe, zum Beispiel, wer seinerzeit auch die Terroristen von der RAF unterstützt hat, wenn das zum Beispiel später ein durchaus respektabler Innenminister namens Schiedi getan hat, als Anwalt seinerzeit. Also da sind schon auch einige Fragezeichen im Spiel.
Gut, man kann immer anfügen, auch ein Terrorist hat im Rechtsstaat Anspruch auf einen Pflichtverteidiger. Das ist klar. Hochinteressant. Wir haben jetzt die Analyse, wir haben die verschiedenen Bereiche ausgemessen. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch etwas die Frage adressieren, wie weiter? Sie haben das Thema Identitätskrise angesprochen und ich glaube, das ist eines der interessantesten Themen. Ich versuche da noch etwas Stoff hineinzubringen. Ich beobachte eine Identitätskrise an mehreren Fronten. Zum Teil eins, die EU. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die EU Vaterlandsersatz für Westdeutschland. Man konnte nicht mehr Deutscher sein nach dem Zweiten Weltkrieg. Die EU war die sichere Bank. Heute ist die EU keine sichere Bank mehr, sondern ein Problemherd, Stichwort Migrationspolitik, Stichwort Währungspolitik. Dann haben wir die Wiedervereinigung gehabt. Ostdeutschland, Westdeutschland. In Ostdeutschland hatte man auch einen Vaterlandsersatz, die Sowjetunion, der ist weg. Ostdeutsche sagen mir, ja, jetzt wollen wir Deutschland zurück. Die wollen Deutschland, aber wenn man im Westen sagt Deutschland und die Fahne ausrollt, bekommen sie Stress, weil man hier im postnationalen EU-Deutschland ist. Also man redet aneinander vorbei. Außenpolitisch war im Grunde Adenauer, Westbindung. Nachher ist Brandt gekommen, hat gesagt, wir müssen die Hand nach Osten ausstrecken. Jetzt haben wir plötzlich den Krieg mit Russland. Also der Versuch auch der Annäherung der Bundesrepublik in den letzten 20 Jahren an Russland ist plötzlich auch fragwürdig geworden. Drittens, Problem, transatlantische Beziehung. Viele merken, die amerikanische Außenpolitik ist vielleicht nicht immer im Interesse der deutschen Außenpolitik. Wie müssen wir es jetzt mit den Amerikanern wiederum halten? Was ist jetzt da die Zukunft? Und ein Kollege von Ihnen, ein früher, der Klaus von Donani, hat ein Buch geschrieben, nationale Interessen, man müsse wieder anfangen, darüber zu reden. Also wir haben hier einen gordischen Knoten von verschiedenen Fragen. Da würde mich interessieren, wenn Sie heute aktiver Politiker wären, was würden Sie sagen? Was ist Deutschland? Wofür steht Deutschland? Gegen innen und gegen außen in der Welt.
Lass uns mal beginnen auch mit dem Begriff der Identität. Identität ist ja etwas von gesellschaftlichem Bewusstsein, Wertebewusstsein, Historie, alles das fließt in den Begriff der Identität ein. Das war im Grunde ja, und das muss man auch historisch vielleicht noch einmal aufnehmen, immer ein deutsches Problem, die deutsche Mittellage in Europa. Mehr Ostorientierung, mehr Westorientierung, das waren immer Probleme in Deutschland, die über den deutschen Föderalismus allerdings dann auch immer wieder ganz gut eingefangen worden sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir natürlich die Situation gehabt, die Bundesrepublik volle Westbindung, die DDR ein Satellitenstaat der Sowjetunion. Jetzt mit der Wiedervereinigung ist das Problem ja gelöst. Aber es gibt ja nach wie vor heute auch bewusstseinsmäßig Unterschiede im politischen Denken der Ostdeutschen und der Westdeutschen. Da wird immer danach gefragt, da hat sich sogar der eine oder andere schon erklärt, die Ostdeutschen, ja, die haben ja gar kein demokratisches Bewusstsein, die müssen ja erstmal Demokratie lernen. Das hat mal ein sogenannter Ostbeauftragter, den Namen will ich ja schon gar nicht nennen, mehr des Deutschen Bundestages erklärt. Im Übrigen ein CDU-Mann, ein Verrückter aus meiner Sicht und eine Frechheit. Die Ostdeutschen haben erst sehr spät mit der Wiedervereinigung den Weg in die freiheitliche Demokratie gefunden. Da muss man überlegen, die hatten ja durchgehend Diktaturen. Nationalsozialismus, Kommunismus. Die Westdeutschen haben das Bessere losgehabt, das Glücklichere. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, wesentlich übrigens auch mit amerikanischer Assistenz, den Weg in eine freiheitliche Demokratie gefunden. Und das wirkt sich natürlich auch aus in dem Verhältnis zur Europäischen Union. Europäische Union, europäische Integration bedeutet natürlich auch immer eine Rücknahme von ein Stück nationaler Souveränität, veränderter Identität. Das ist den Westdeutschen im Grunde längst zur Gewohnheit geworden, den Ostdeutschen noch länger nicht. Und deshalb kann man hier nicht sagen, die einen und die anderen gegeneinander ausspielen. Das ist nicht in Ordnung. Das braucht Zeit und das entwickelt sich auch. Da bin ich ganz zuversichtlich. Aber wenn wir jetzt einmal nehmen, auch die Richtung natürlich auch der Außenpolitik. Also wenn sich zum Beispiel heute vor allem von links auch Misstrauen gegenüber Amerika, gegen die USA richtet, halte ich das für absolut ungerecht, verfehlt und zu verwerfen. Die Verbindung zu Amerika ist nach wie vor unser Sicherheitsgarant Nummer eins. Ohne die NATO und vor allem den Artikel 5 des NATO-Vertrages, demzufolge bekanntlich, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, alle NATO-Staaten, also auch die USA, dass hier in Europa geschehen sollte, so etwas, mit im Krieg sind und dabei sind, mit verteidigen, das ist unverzichtbar. Die NATO ist mit Sicherheit nach wie vor das intelligenteste, klügste und beste System, Sicherheitssystem, das wir jemals in Europa gehabt haben. Bei der Europäischen Union gibt es natürlich oft in dem Sinne Fragezeichen, dass manche inzwischen von dem Bürokratiemonster Brüssel sprechen. Und da ist ja ein bisschen was dran. Nicht? Die europäischen Verträge, der Vertrag der Europäischen Politischen Union, der Vertrag von Lissabon also vor allem, aber auch der von Maastricht zuvor, sind vernünftige, richtige, weiterführende, Freiheit, Demokratie auch sichernde Instrumentarien. Aber die basieren ja alle auf zwei Grundprinzipien. Die nationalen Mitgliedstaaten bleiben nationale Mitgliedstaaten mit eigener Identität. Und die nationale Identität und diese Unterschiede müssen vertraglich so festgelegt, geachtet und respektiert werden, auch in und von der EU. Vermittelt meist über das Subsidiaritätsprinzip. Wenn Sie jetzt einmal genau hinschauen, was ist daraus geworden? Das Subsidiaritätsprinzip wird nahezu überhaupt nicht mehr beachtet. Wenn heute ein Staat in die EU will, ihr beitreten will, dann muss er den sogenannten Acquis communautaire erfüllen. Was ist das? Das sind rund über 90.000 Paragraphen Brüsseler Rechtsetzung. Über 90.000 Paragraphen, die muss er erstmal übernehmen, akzeptieren und in seine nationale Rechtsordnung übersetzen. Das macht deutlich, schon allein das macht deutlich, dass hier etwas im Übermaß geschehen ist. Und dass man diese Dinge zurückfahren muss. Den nationalen Identitäten wieder mehr Spielraum geben muss. Und das wird gerade ja von den osteuropäischen Staaten, ja auch von Ungarn, Polen, die ja teilweise in Brüssel für mein Gefühl meist zu Unrecht kritisiert werden, betont. Wiederum steckt dahinter die Geschichte. Diese Staaten, die osteuropäischen, die sogenannten Visegrad-Staaten, wie man sie auch nennt, die haben erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Freiheit, ihre Demokratie gewonnen. Die waren bis dahin unterdrückt, im Unterschied zu den westeuropäischen Staaten. Das heißt, auch diese Staaten müssen erst wirklich auch bewusstseinsmäßig und dann auch identitätsstiftend in diesen europäischen Integrationsprozess hineinwachsen. Und das braucht Zeit. Und wiederum werden meines Erachtens in Brüssel Fehler gemacht, weil man das nicht hinreichend respektiert. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, der Bürokratiemonster Brüssel, der wird auf Dauer nicht akzeptabel bleiben können. Wir müssen zurück zur Subsidiarität und wir müssen dabei im Übrigen auch den Europäischen Gerichtshof etwas kritischer betrachten. Der Europäische Gerichtshof ist inzwischen ein Gericht geworden, das jeden Rechtsakt, buchstäblich jeden, der aus Brüssel kommt, absegnet und nicht fragt, ob er subsidiaritätsgerecht ist. Obwohl die Zuständigkeiten der Europäischen Union eigentlich alle vertragsrechtlich ja nicht autonomer Art sind, sondern sie sind abgeleitet aus den nationalen Souveränitäten, den Übertragungsakten der nationalen Parlamente. Aber es gibt inzwischen auch europäische Richter zum Beispiel, die sagen, ja, das ist alles überholt. Wir anerkennen und wollen inzwischen eine autonome Rechtsetzungsbefugnis der EU anerkennen. Wer das sagt oder gar sowas praktizieren will, ist weg von der Demokratie. Nehmen Sie das Europäische Parlament, wird dann immer zitiert. Das Europäische Parlament ist in Wahrheit kein wirklich demokratisches Parlament. Es hat gesetzgeberisch kein Initiativrecht, undenkbar für ein Parlament. Und das Prinzip Wähler, one man, one vote, findet ja nicht statt. Also das Europäische Parlament ist wichtig, aber auch das ist reformbedürftig. Aber auch der Europäische Gerichtshof muss reformiert werden.
Die Welt vervielfältigt sich, Sie haben es angesprochen, im Osten Europas, Ungarn, Polen, Da kommt der Ruf nach mehr nationaler Souveränität, nach mehr Subsidiarität. Wir sehen aber auch auf der Welt interessante Prozesse. Nach den festgefügten Fronten des Kalten Kriegs haben wir plötzlich mehrere Machtblöcke. Wir haben ein Afrika, das sich da zum Teil auch etwas wirtschaftlich emanzipiert. Wir haben China natürlich. Wir haben jetzt Russland mit dem Krieg in der Ukraine. Das ist natürlich eine sehr abgründige und unerfreuliche Entwicklung. Aber die Welt wird multipolar, wie da das Stichwort lautet. Was wäre da eigentlich die Aufgabe von Deutschland? Mir fällt auf, letzter Punkt, dass die Außenministerin oder die Ampelregierung, die treten da ziemlich schulmeisterlich auf in der Weltgeschichte. Ich halte jetzt mal dagegen ein Wort von Goethe, der westöstliche Divan. Müsste Deutschland nicht in dieser Welt zwischen West und Ost so etwas wie eine Brücke sein? Das Land, das mit allen reden kann, wo sich alle begegnen, die ehemalige Supermacht, die eben gescheitert ist, aber jetzt sozusagen als Frieden- und Verständigungsmacht versöhnlich auftreten kann, auch in der Europäischen Union, aber auch auf der Welt. Also sozusagen Deutschland als Therapiestation und Abklingbecken internationaler Spannungen.
Na, das ist ja ein schönes Bild, aber ich glaube nicht, dass wir dazu fähig sind, vor allem nicht in der heutigen kritischen Gesamtsituation unseres Landes. Aber ich hatte vorhin auch schon mal gesagt, schon von der Geschichte her, die Mittellage Deutschlands in Europa hat immer dazu geführt, dass wir auch vielfältig zwischen Ost und West standen. Und daraus folgt natürlich immer auch eine vermittelnde Grundaufgabe, alleine schon, um für sich selbst bestehen zu können. Und das ist sicherlich heute genauso gültig, wie das in der Geschichte immer relevant und wesentlich gewesen ist. Nur, dass wir sozusagen der Therapeut jetzt werden und die Deutschen alles besser wissen und. Es gibt Politiker, die so reden und so denken. Also die möchte ich mal vergessen und beiseite legen. Aber dass aus der Mittellage so etwas folgt, ist klar. Auf der anderen Seite, es muss Prioritäten geben. Und jetzt zitiere ich halt Konrad Adenauer und auch Helmut Kohl, die immer entscheidend gesagt haben, entscheidend für Deutschland ist die Westbindung. Von den Werten her, Demokratie, Freiheit, Marktwirtschaft. Nur das gibt uns auch hinreichend Vitalität und auch Identität. Die Gedanken, die zum Beispiel 1990 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion teilweise genannt wurden, die NATO soll reichen von Vancouver bis Vladivostok, das ist Unfug. Es war immer Unfug und das, der Ukraine-Konflikt macht sie nur auch deutlich, dass die Russland wieder eine imperialistische Diktatur geworden ist. Schlimm und traurig, dass so etwas möglich ist, hat man ja nicht mehr geglaubt. Aber es ist nun leider da, die Situation. Und da heißt es natürlich auch klar Farbe bekennen. Und die Unterstützung der Ukraine ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher und entscheidender Schritt für das, was Deutschland mitschuldet. Mitschuldet, vor allem wenn man einmal daran denkt, dass an Frau Merkel seinerzeit gescheitert ist der Beitritt der Ukraine zur NATO. Ein böses Versäumnis, was damals, denn wenn die Ukraine damals in die NATO gekommen wäre, dann hätte es schon die Krim-Besetzung nicht gegeben durch Putin und denn dann hätte der Artikel 5 NATO-Vertrag schon begriffen und das alles zeigt, dass auch deutsche Fehler passiert sind. Und die sind in dem Sinne auch gar nicht entschuldbar, aber die umgekehrt deutlich machen, dass wir auch Verantwortung auch gegenüber der Wiedergutmachung eigener Fehler haben. Was die Ampelkoalition zurzeit treibt, macht, sie bekennt sich ja mit Recht und auch entschlossen und deutlich für die Ukraine. Aber wenn ich einmal die Waffenlieferungen, die sie dringend brauchen, in der Ukraine sehe, allein das Stichwort Taurus, für mich unbegreiflich, was der Bundeskanzler da alles auch an falschen Informationen in die Öffentlichkeit getragen hat. Und dann wird immer gerne gesagt, ja, wir Deutschen zahlen ja nach den Amerikanern am meisten Unterstützung. Diese Zahlen müssen wir mal hinterfragen. Da sind solche Beträge, aber wisst ihr, was da reingerechnet wird? Auch das, was wir für ukrainische Flüchtlinge hier in Deutschland ausgeben, das ist keine militärische Unterstützung der Ukraine im Krieg. Also auch hier bitte mehr Ehrlichkeit.
wenn ich hier noch kurz einhaken darf, jetzt beobachten wir trotzdem, dass dieser Krieg in der Ukraine, der läuft jetzt im Grunde für die Russen. Also die Russen sind jetzt da nicht in die Knie gezwungen worden durch die Sanktionen, auch militärisch nicht. Es gibt jetzt verschiedene Impulse da. Macron hat gesprochen davon, NATO-Truppen dahin zu schicken. Es gibt jetzt auch einflussreiche amerikanische Stimmen. Edward Luttwak zum Beispiel hat gesagt, man müsse jetzt mit der NATO da einmarschieren. Man könne auf keinen Fall da einen russischen Sieg tolerieren. Nun ist Russland rein von der Größe her, vom Potenzial her natürlich der Ukraine überlegen, militärisch, industriell, personell. Also das zeichnet sich ab, dass die Wünsche des Westens oder die Ziele nicht in Erfüllung gehen werden. Und Russland wird ja auch ein Land bleiben, das wird man nicht von der Landkarte bringen können. Wenn wir etwas über diesen Krieg hinausdenken, Sie als ehemaliger Verteidigungsminister, was muss man jetzt machen? Was ist jetzt da die richtige Handlungsweise?
Darauf gibt es wahrscheinlich keine heute brauchbare, schlüssige Antwort. Das muss man ehrlich gesagt einräumen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, ich muss erkennen, wenn Russland den Krieg gewinnt, die Ukraine mehr oder weniger also kapitulieren muss, dann wird die Ukraine vereinnahmt von Russland, dann wird das, was vielen in Russland nach wie vor vorschwebt, Realität, wie ich fürchte. Das heißt, dann geht es auch gegen andere kriegerisch. Die Balten, wir haben große Sorgen, die Polen haben große Sorgen, Moldau. Dann wird man sich künftig wieder mit dem russischen Tiger umfassend auseinandersetzen müssen. Das wird nicht anders zu verhindern sein. Insofern ist der Ukraine-Konflikt meines Erachtens die Schlüsselfrage, wie der ausgeht. Und nun muss man auch sehen, gut, ob die wirtschaftlichen Sanktionen gegriffen haben oder nicht gegriffen haben, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Aber es gibt auch Aussagen zum Beispiel, dass auch Russland, rund 40% des russischen Haushalts gehen inzwischen in die Rüstung. Das hält auch ein Land wie Russland, so duldsam und geduldig ein russischer Mensch ist bekanntlich, auch gegenüber Hunger, Armut und Ähnlichem. Kann man eine große Sympathie haben für die Menschen. Aber die werden das nicht auf Dauer durchhalten können. Das heißt auch die Luft, ja nennen wir es einmal Luft oder die Durchhaltefähigkeit in diesem Konflikt, ist auch für Russland begrenzt. Umso mehr folgt für mich daraus, dass wir die Ukraine eben wirklich wirtschaftlich und militärisch so stützen müssen, dass sie noch vielleicht bis 2026, also noch so 2 Jahre durchhält. Denn ich glaube, da kommt dann die Stunde, wo man vielleicht wirklich miteinander wieder reden kann, weil man auf beiden Seiten nicht mehr anders kann.
Die Konfrontation mit Russland hat ja auch weitere geopolitische Konsequenzen. Es gibt Stimmen, die sagen, das ist ein Fehler des Westens, ist ein Fehler vor allem auch von Europa, der Europäischen Union, dass man durch eine reine Konfrontationspolitik und jetzt nicht dem Bemühen, da irgendeinen Kompromiss zu finden um die Ukraine, dass man die Russen jetzt gewissermaßen in die Hände der Chinesen treibt. Und am Schluss hat man dann sozusagen die gedopten Chinesen mit den russischen Rohstofflagern, da der Drache und der Bär oder der Tiger, wie Sie gesagt haben, die sind dann zusammen und dann ist sozusagen Europa noch quasi der Bettvorleger oder der transatlantische Außenposten. Also hier vielleicht noch eine Anschlussfrage. Die größere Geopolitik. Haben Sie Angst vor diesem Szenario, dass die Russen und die Chinesen enger zusammenrücken, wie das jetzt der Fall ist? Steuern wir da auf einen kalten Krieg zu? Ist das im Interesse von Europa? Ist das im Interesse von Deutschland, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube nicht daran, dass die Entwicklung in diese Richtung gehen wird. Man muss ja auch wiederum sehen, Russland, frühere Sowjetunion und China. Gut, sie waren kommunistisch, systemideologisch verbunden. Aber sie waren ja fast in kriegerischen Auseinandersetzungen schon damals, als es um Grenzfragen in Sibirien, im mongolischen Bereich ging. Das heißt, die waren immer eigentlich Rivalen. Und ich glaube, dass sie das auch heute sind. Wobei in diesem Rivalitätsgang allerdings die Chinesen die Nase vorne haben. Die Chinesen werden Russland zu einem, ja, vielleicht zu einem mehr oder weniger Satelliten machen. Jeweils einem Rohstoffsatelliten. Sie haben das angesprochen, mit Recht. Russland hat unendliche Rohstoffreserven, an denen China natürlich interessiert ist. Aber die chinesischen, ich möchte einmal sagen, weltpolitischen Orientierungen, die gehen nicht Richtung Europa. Auch nicht, wenn wir eine Seidenstraße und Ähnliches ansprechen. Die gehen in den pazifischen Raum, gehen nach Südostasien. Da liegen die chinesischen Interessen und die chinesischen Ambitionen. Und die sind ja auch nicht ungefährlich. Da kann man auch wiederum nur sagen, gäbe es hier nicht den großen Sicherheitsfaktor USA, würden sie da Erfolg haben? Nehmen wir nur das Thema Taiwan. Das ist ja nur der, das ist auch wiederum so eine Schlüsselfrage. Taiwan. Und insofern glaube ich, dass also ein Verbund Russland-China, den halte ich nicht für absehbar oder schlüssig. Da sind die Unterschiede zu groß. Aber gut, jeder hat seine nationalen Interessen. Multipolare Welt heißt, dass wieder mehr und verstärkt bis hin zu totalitären Elementen nationale Interessen betont werden. Auch das, was Sie vorhin kurz ansprachen bei Ihrer einen letzten Frage mit nationalen Interessen. Auch wir Deutschen müssen uns wieder mehr auf nationale Interessen besinnen. Der Meinung bin ich auch. Wir haben uns das da auch manches in mancher Beziehung politisch, außenpolitisch zu leicht gemacht, indem wir gedacht haben, ja, nationale Interessen brauchen wir ja nicht. Die Welt ist in Ordnung, ist ja alles friedlich. Und was sollen wir einfach noch? So was wie die Bundeswehr können wir ja abschaffen. Nicht? Was jeder souveräne Staat muss in allererster Linie auf seine nationale Wehrfähigkeit achten. Das ist absurd, das Gegenteil. Das ist in Deutschland aber das Gegenteil behauptet und praktiziert worden. Was man aus der Bundeswehr gemacht hat, geht übrigens auch schon in die Ära Merkel und etc. zurück. Nicht? Das wurde mal gesagt, wir haben die tolle Friedensdividende und da passiert ja nichts mehr. Ja, das Desaster sehen wir heute. Und wenn dann Herr Scholz ein 100-Milliarden-Paket auswirft für die Bundeswehr, war es ein sehr positiver Schritt, gar keine Frage. Aber das reicht nicht. Die Deutschen werden sich auch daran gewöhnen müssen, dass sie wieder massiv Geld ausgeben müssen für die Wiederaufrüstung. Ich sage bewusst Wiederaufrüstung, dass wir wieder ein leistungsfähiges Militär haben. Wenn der Herr Pistorius, der, finde ich, summa summarum, seinen Job nicht schlecht macht, vielleicht sogar gut macht, aber wenn er davon spricht, dass er, um die Bundeswehr wirklich wieder schlagkräftig zu machen, 7, 8, 10 Jahre braucht, das ist absurd. 7, 8 Jahre haben wir gar keine Zeit. So viel Zeit haben wir nicht. Das muss viel, viel schneller gehen. Bisschen möglicherweise sogar auch wieder zu einer Form von Wehrpflicht.
Sie haben die deutsche Identitätskrise angesprochen. Sie sind Angehörige einer Generation, die die Bundesrepublik aufgebaut hat. Man könnte sagen, die heutigen Deutschen müssen ihnen dankbar sein in der Politik, auch in der Wirtschaft. All diese unglaublichen Erfolge, von denen man ja heute profitiert und die vielleicht eben den Wohlstand oder auch die Wohlstandsverwahrlosung produziert haben, die etwas hinter den Krisenphänomenen stehen. Ich möchte noch eine persönliche Frage hier anschließen. Deutsche Identität, Deutschland. Was ist für Sie, als jemand, der Deutschland sozusagen erlebt hat, aber auch geprägt hat, was ist für Sie Deutschland? Wofür steht dieses Land? Was wäre der Identitätskern? Was ist der, an dem Sie sich orientieren, wenn Sie an Deutschland denken? Einige sind ja dann, denke ich, an Deutschland in der Nacht um den Schlaf gebracht. Vielleicht heute sind Sie es auch ein bisschen, aber ja, was verbinden Sie mit Deutschland? Auch etwas vom Positiven. Wir müssen hier ja auch auf einer optimistischen Note schließen, unser Gespräch.
Also, was mich mit Deutschland verbindet, ist natürlich mit einem Wort zu umschreiben. Es ist meine Heimat. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe als Kind noch die Ausläufer des Zweiten Weltkriegs mit der sogenannten Schlacht um Berlin erlebt. Mein Vater ist in Stalingrad gefallen. Ich habe auch selbst mir mein Studium natürlich, das ging ja alles gar nicht. Wir hatten kein Geld. Ich habe ja mein Studium wesentlich auf dem Bau verdient. In dem Sinne habe ein bisschen was zu Wege gebracht. Das darf ich für mich in Anspruch nehmen. Und bin mit dem, was ich erreicht habe, auch sehr glücklich und sehr zufrieden. Mit meiner Frau vor allem zusammen. Aber es ist natürlich für mich das identitätsstiftende Element, mein Deutschland. Und wenn ich die deutsche Geschichte nehme, Identität, Bekenntnis zur Identität der eigenen Nationalen setzt voraus, dass man die eigene Geschichte annimmt. Ja, da gehört natürlich auch der Holocaust zusammen. Aber auf der anderen Seite, ich kann nicht sagen, deutsche Identität ist nur der Holocaust. Der Holocaust ist das furchtbarste Verbrechen, das man sich überhaupt auch nur vorstellen kann. Aber auf der anderen Seite steht die große Kulturnation Deutschland. Das ist das Land der Goethes, der Schillers, der Brahms, der Bachs, der Mendelssohns und wie sie alle heißen, der Einsteins. Eine großartige Nation, eine großartige Kulturnation. Und dazu bekenne ich mich natürlich gerne und bin auch dankbar, dass ich in dem Sinne in dieses Land hineingeboren bin.
Und was macht Sie mit Blick auf die Zukunft zuversichtlich, dass Sie nicht an Deutschland verzweifeln? Es gibt ja übrigens auch einige Deutsche, 35.000 pro Jahr, die wandern in die Schweiz aus, gut ausgebildete Deutsche. Was sagen Sie jetzt denen, die vielleicht auch darüber nachdenken, zu wechseln, die vielleicht etwas verzagt, ja verzweifelt sind? Womit würden Sie denn die Zuversicht begründen? Was prägt vielleicht Ihre Zuversicht, dass ja jetzt auch nicht eben in abgrundtiefe Depressionen verfallen, wenn Sie an Deutschland denken?
Hoffnung. Nichts anderes als Hoffnung. Dass heute, aber das sind ja vor allem wirtschaftliche Faktoren, Unternehmen zunehmen, aus Deutschland weggehen, ist ein Drama, eine Katastrophe. Aber das liegt an der Politik. Nicht? Wenn ich die höchsten Energiekosten der Welt habe, die zweithöchsten Steuern habe in Europa, die Unternehmen, deutsche Unternehmer sind immer tüchtig und erfolgreich gewesen. Deutsche Ingenieure sind immer gut und tüchtig gewesen. Aber wenn man sie mit solchen Standortbedingungen belastet, in Wahrheit vernichtet, dann ist es kein Zufall, dass sie auch ins Ausland gehen. Ich bedauere jeden Schritt, wenn ich wieder höre, dieser oder jener Unternehmer geht ins Ausland oder legt seinen Betrieb still. Gerade Familienunternehmen, sehr häufig, die leiden besonders hart. Und das bedauere ich und da bin ich auch traurig drüber. Aber ich kann nur eins sagen, ich hoffe, dass wir endlich zur Vernunft kommen. Und wenn wir wieder zur Vernunft gekommen sind, dann wird Deutschland auch wieder stark werden und gesund werden.
Herr Scholz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und zum Abschied rücke ich uns beide dann wieder ins Bild. Ich danke Ihnen herzlich für dieses ausführliche, sehr interessante Gespräch und Ihnen für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Oh, eine allerletzte Frage kommt mir jetzt doch noch in den Sinn, darüber haben wir gar nicht gesprochen, noch fürs Schweizer Publikum. Dieser Entscheid des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs für die Klimaseniorinnen, dass die Schweiz jetzt dazu mehr Klimaschutz verknurrt wird aus Straßburg. Gehört das auch zu dem, was Sie vorhin erwähnt haben, da, dass sich Richter plötzlich aufschwingen, wie die EU-Gerichte, da das plötzlich die Gesetzgebung selber in die Hand zu nehmen?
Ja, das ist, berührt sich damit. Diese Entscheidung, die sich auf Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention gründet, wohlgemerkt, diesem Artikel 8 ist auch die Schweiz verpflichtet als Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention. Da geht es um den Schutz Privatheit und Familie. Und dann heißt es auch, nur wenn Gefahren, öffentliche Sicherheit etc. da sind und entsprechende Gesetze da sind, darf dieses Recht eingeschränkt werden. Daraus hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof gemacht ein Recht auf Klimaschutz. Und gleich geblendet auf die künftigen Generationen. Dass die künftigen Generationen wahrscheinlich mehr Klimaschutz brauchen, das ist wohl unbestreitbar. Aber aus dieser Bestimmung folgt das nicht, um es ganz deutlich zu sagen. Aber es ist interessant, dass Richter zu so etwas neigen. Auch das deutsche Bundesverfassungsgericht hat eine ganz ähnliche, hoch, auch für mich wiederum auch in dieser Richtung, hochproblematische Klimaschutzentscheidung vor 2-3 Jahren gefällt. Ganz ähnlich. Aber hier kommt noch eins hinzu bei der Entscheidung des EGMR. Sie haben ja so eine altruistische Verbandsklagebefugnis eingerichtet. Die gibt es nicht in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist reines, freigeschöpftes Richterrecht und das geht nicht. Auch Richter, Gerichte sind an Gesetz und Recht gebunden und haben nicht das Recht, in dieser Weise Institutionen zu schaffen, die es gar nicht gibt und die auch nicht gewollt sind in Wahrheit.
Wenn es ein Menschenrecht auf Klimaschutz gibt, dann gibt es vielleicht auch ein Menschenrecht auf Kernkraftwerke, weil die sind ja klimaschonend, könnte man sagen. Da wäre dann sozusagen die Absurdität noch weitergetrieben.
Naja gut, Kernenergie, ich bin dafür die Kernenergie, weil die Kernenergie besonders umweltfreundlich ist und besonders klimafreundlich ist. Aber das wird ja immer wieder von unseren Ideologen geleugnet und naja.
Sollte die Schweiz, letzter Punkt dazu noch, sollte die Schweiz jetzt eigentlich aus dieser Menschenrechtskonvention austreten? Weil es gibt Juristen, die auch argumentieren, so würde die Idee der Menschenrechte ad absurdum geführt, wenn man sie auf solche Belange übertrage.
Also diese Entscheidung, wie gesagt, halte ich nicht für richtig und auch nicht wirklich Menschenrechtskonvention konform, nicht. Aber niemals würde ich dafür sein, dass die Schweiz aus dem Kreis der Mitglieder der Menschenrechtskonvention austritt. Die Schweiz gehört zu dem gesicherten Kreis der europäischen Rechtsstaaten. Und wenn die Schweiz einen solchen Schritt täte, würde sie sich dazu eigentlich weitgehend aus diesem Kreis verabschieden. Und das würde ich der Schweiz wahrhaftig nicht raten. Das wäre nicht zu verantworten.
Herr Scholz, ganz herzlichen Dank nach dieser kleinen, noch helvetischen Zusatzrunde. Jetzt aber unwiderruflich verabschieden wir uns. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen auch für die Aufmerksamkeit. Ein schönes Wochenende, aber auch weiterhin Zuversicht, Interesse und bleiben Sie auf unserem Kanal. Machen Sie es gut. Bis später.